Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt in Hamburg 2022. Das ist Rieke.
Hallo. Das ist Hanno.
Und was ist eigentlich Jugendhakt? Jugendhakt ist ein Förderprogramm, das es in ganz Deutschland gibt, das sich an programmierbegeisterte Menschen richtet. Wir bieten Programme für 12- bis 18-jährige Jugendliche und haben einen besonderen Fokus auf Inklusion von Gruppen, die in der Technologieszene etwas unterrepräsentiert sind. Dabei wollen wir insbesondere auch junge Talente ermutigen, mit Code die Welt zu verbessern. Und was dabei rauskommt, das schauen wir uns jetzt an. Erste Gruppe bitte.
Hallo, wir wollen euch heute unser Projekt Unterricht in Minecraft vorstellen. Ich bin Janus.
Ich bin Emil.
Ich bin Leopold.
Ich bin Jan Hendrik und da vorne ist Rasmus.
Und jetzt geht es los. Viel Spaß.
Ja. Unser Antrieb war gewissermaßen, dass uns der Unterricht in der Schule ein bisschen zu eintönig und langweilig war. Da haben wir überlegt, wie kann man das ein bisschen spannender gestalten. Unsere Lösung war mit Minecraft oder Videospielen generell. Deswegen haben wir einen interaktiven Minecraft-Server aufgesetzt, auf dem wir dann mit der Zeit immer weitere Unterrichtsräume und auch weitere Fächer aufbauen wollen.
Für die Technologien haben wir einen Ubuntu-Server aufgesetzt, der einen Minecraft-Server mit Paperspigot besitzt. Und dort haben wir das Plugin für die Quizzes in Java programmiert und auf der Welt einige Command-Blöcke zum Teleportieren verwendet.
Das ist unser Parcours. Den haben wir für die Schüler erstellt, damit sie da halt ihre Freizeit verbringen können in den Pausen oder wann auch immer. Lehrer können ihn auch nutzen, aber ich glaube, die Schüler werden ihn eher nutzen. Ja.
Ja, das ist unsere Turtle Ball Arena. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie Fußball. Man muss in diesem Fall die Schildkröten ins Tor befördern, um Punkte zu sammeln. Dafür kriegt man, wie man sieht, Schneebälle, einen Stock und eine Angel. Und mit denen muss man die Schildkröten eben ins Tor befördern.
Dann zu unserem Quiz-Befehl. Man kann auf dem Server mit /question kann man eine Kategorie auswählen, von der man die Fragen haben möchte. Und wenn man dort auf die Fragen geht, kann man dort die Antworten auswählen. Und dort kann man die anklicken, die Antworten, und wenn man die angeklickt hat, wird einem gesagt, ob das richtig war oder falsch. Und wenn man sich zu viel Zeit lässt, läuft das auch ab, und am Ende wird auch ein Ergebnis angezeigt, wie viele Fragen man richtig hatte.
Ja, Ausblick und unsere Ausblicke sind, dass wir noch ein paar weitere Fächer hinzufügen, weil wir davon halt bis jetzt noch nicht so viele haben. Dann noch am besten interaktives Lehrmaterial und vielleicht auch noch einen integrierten Zeit- oder Stundenplan.
Wir hoffen, euch hat die Vorstellung gefallen und jetzt viel Spaß bei den anderen Projekten.
Vielen, vielen Dank. Ich fand das absolut großartig. Es ist auch immer wieder was wir werden angesprochen, seid ihr eine Schulveranstaltung? Was genau seid ihr? Wir sind einfach nur Leute, die Spaß am Lernen haben. Und ich finde, die Gruppe mit ihrer Idee zeigt das so unfassbar stark. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt auch nochmal applaudieren. Das schließt sich auch an. Wir wissen ja schon, was ist Jugendhackt? Wo ist Jugendhackt? Aktuell haben wir 8 Standorte. Die seht ihr hier auf der Karte. Wir waren auch schon mal mehr. Das hat sich durch Corona verringert. Wir waren mal 12, aber es ist auch der große Plan, das auch wieder in mehr Städte zu bekommen und auch noch mehr als 12, vielleicht auch 15, sodass es in den nächsten Jahren wieder mehr wird. Außerdem auch noch Informationen zu unserem Event heute. Wir hatten eine multilinguale Gruppe, also Gruppen in unseren unter unseren Teilnehmern, multilinguale Schüler. Und da sind wir super stolz drauf. Und wir haben es den Schülern auch freigelassen, auch multilingual vorzustellen. Das als Info. Das werden wir jetzt auch nicht jedes Mal sagen, sondern einfach prinzipiell, dass ihr das wisst. Und auch eine Sache, die ist euch vielleicht aufgefallen. Wir sagen mit Absicht nicht vor den Gruppen inhaltlich was zu den Gruppen, sondern nur danach, damit ihr nicht überrascht seid, damit die Gruppen sich selber komplett vorstellen können. Das sind nämlich auch ihre Ideen und das ist uns wichtig. Von daher jetzt Gruppe 2.
Also unser Projekt war ein Umwelt-Tycoon und wir haben das zu dritt gemacht. Und zwar Maximilian,
hallo.
Marti und eigentlich auch Anna, die jetzt aber heute nicht da ist. Okay, das ging jetzt zu schnell. Unser Problem war das mangelnde Umweltbewusstsein mancher Leute. Und unser Endprojekt ist jetzt eine City-Builder-App, die einen CO2-Faktor simuliert, Naturkatastrophen beinhaltet und noch nicht ein paar Umwelttipps anzeigt. Und als Programmierumgebung haben wir TIG80 gewählt. Das ist so ein Webcomputer im Internet, den man halt öffnen kann und für alles Mögliche benutzen.
Hier ein kleiner Screenshot.
Also eine Bildschirmaufnahme mit Animation.
Und eine Live-Demo. Mit Musik. Hier sind Straßen, Häuser und U-Bahn-Stationen. Man kann Fabriken bauen. Und man kann Gebäude abreißen. Hat ein kleiner Bug. Warum auch immer.
Bau mal ganz viele Fabriken nochmal. Vielleicht.
Der Ausblick ist, wir wollen noch einbauen, dass man ein Wasser- und Stromversorgungsnetz einbauen muss. Verkehrs- und Tieranimationen wollen wir erstellen. Wir wollen machen, dass man eine Weltgenerierung mit Seed hat. Flughäfen, Magnetschwebebahnen und Co. wollen wir noch einbauen. Eine automatische Straßenausrichtung. Weitere Naturkatastrophen. Easter Eggs. Und bestimmte Designs für Feiertage.
Man sieht hier schon wunderbar, die Ideen, die hier entstehen, sind unglaublich vielseitig und vielfältig und häufig auch viel weiter, als man an einem Wochenende schaffen kann. Und trotzdem ist natürlich das Produkt, was man hier sieht, wunderbar zu sehen und auch ein schönes Beispiel dafür, für eine Kultur von Fehlern, die wir leben. Es ist völlig normal, Fehler zu machen. Es wird weitergemacht, es wird weiterentwickelt und das Projekt geht weiter. Jugendhakt hat nicht nur die Events, sondern seit kurzem auch die sogenannten Labs. Eines unserer Ziele ist es ja, möglichst viele Menschen, die sich für Technik zu begeistern, auch einen Zugang dazu zu ermöglichen. Und diesen Zugang zu finden ist häufig schwierig. Insbesondere, wenn man auf dem Land lebt. In den Großstädten gibt es Makerspaces, Hackspaces, Organisationen, an die man sich wenden kann. Auf dem Land ist fast gar nichts. Und deswegen versuchen wir mit unseren Jugendhack-Labs nicht nur in den Großstädten zu sein, sondern auch in die kleineren Kommunen zu gehen und dort dann nicht ein ganzes Wochenende, sondern für wenige Stunden Workshops anzubieten, um damit am Ende unserem Ziel näher zu kommen, mehr Technik, mehr Menschen an Technik heranzuführen und damit auch mehr Technik an Menschen vielleicht.
Tag, wir sind Team Svok, wir sind Nina, Balot, Lulia und Ansaro.
We think of this app, like when we go to different countries, it's very difficult for us to communicate with other people. And this app can help everyone to communicate with each other. If someone wants to learn any language, they can learn with the help of this app.
Das ist unser Logo, unsere App heißt es Schwok. Unsere Idee ist eine Chat in verschiedenen Sprachen. Herr konnte er sehen, das sind verschiedene Sprachen. Das herzlich willkommen, Deutsch, welcome. Englisch, Salut, Französisch, Pagos, Abolit, Tigrinja, Bembindo, Portugiesisch, Unquante, Natacha, Amarisch, Salam alaikum, Arabisch. Fertig.
We need the information of the user, we need name of the user, and they can choose their username, like nickname for them, and their age, and gender for their gender.
Das Endprodukt, um sie, sich für diese App zu registrieren, muss der Benutzer eine E-Mail-ID und ein Passwort eingeben.
There are two chatting rooms. First is to chat in private chatting, and to chat in groups, there is group chatting.
Dies sind die Sprachen, die Sie übersetzen können.
Wir müssten Audio und Chat hinzufügen.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir können alle sagen, dass sowas super toll zu haben wäre. Oh, Aufmerksamkeit nochmal alle, noch einen riesigen Applaus für die Gruppe. Ich hätte das super gern, sowohl auf Reisen, als auch wenn ich einfach in Deutschland Leute kennenlerne und sage, hey, ich würde mich besser mit denen kommunizieren können. Das wäre super. Absolut toll. Eine andere Sache, die absolut toll ist, ist, dass wir nicht nur Wochenenden von Jugendhackt haben und die Labs, sondern jetzt auch noch ein neues Konzept haben. Und dafür bitte ich einen Gastmoderator auf die Bühne. Hallo Philipp.
Ja, danke schön. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Hallo, ich stelle mich mal nicht davor, ne? Ja, ich bin Philipp von Jugendhackt in Berlin. Wir haben auch in einem Monat ein Event, da freue ich mich sehr drauf, falls ich euch einige davon wiedersehe, super. Eine ganz andere Sache, die wir geplant haben im November, zu der ich euch alle sehr herzlich einlade, ist eine Konferenz, die dauert 2 Tage, sie wird in Dresden stattfinden und es geht um 2 große Themenkomplexe. Das eine ist etwas sperrig Digital Literacy, damit ist gemeint mit diesem Fachbegriff, dass das Digitale, das Umgehen mit den ganzen Tools, mit den ganzen Systemen, wie wir es ja auch hier machen, gar nicht so richtig im Unterricht vorkommt, in der Schule, Dabei braucht man es ja fürs Leben. Das andere ist so dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, also wie entscheiden Algorithmen in Zukunft. Zu beiden Themen würden wir gerne mit ganz vielen Jugendlichen ab 14 Jahren in Dresden zusammenkommen. Wir haben auch jede Menge Expertinnen, Erwachsene eingeladen und wir wollen 8 große Thesen uns ausdenken, mit denen wir dann in der Folge an die Politik gehen und sagen, das sind eigentlich die Forderungen, die wir haben. Erwachsene, Jugendliche, Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, Jugendliche, die es betrifft. Genau, und diese Konferenz heißt Beyond Code, also Englisch für jenseits von Code, weil wir denken, die Technik ist ja die eine Sache, aber eigentlich geht es ja um gesellschaftliche Fragen. Und da würde ich euch sehr herzlich zu einladen. Da findet ihr auf jugendhack.org auf unserer Webseite den Link und dann funktioniert das genauso wie hier mit der Anmeldung. Genau, und noch, Dresden ist ja nicht für alle direkt um die Ecke. Da übernehmen wir auch alle Kosten, also Essen, hinfahren, übernachten. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur Ideen und Zeit mitbringen.
Ja, hallo alle zusammen. Wir sind die Gruppe Sicherheit beim Radfahren. Mein Name ist Becca.
Und mein Name ist Jure.
Genau. Und wir behandeln die Frage, ja, wie bringe ich Radfahrer dazu, immer einen Helm zu tragen? Genau, da haben wir uns dann... Moment. So. Ja. Okay. Also, ja, wir haben uns dann mit den Problemen beschäftigt, warum man das überhaupt machen sollte. Und zwar finden wir, dass zu wenig Sicherheit auf den Straßen herrscht, wenn man keinen Helm trägt. Und dadurch können sehr viele schlimme Unfälle passieren. Und zudem werden auch die Krankenhäuser überlastet. Ja, das ist allgemein nicht so super und der Helm ist da definitiv sehr hilfreich. Dann...
Deswegen haben wir uns entschieden, ein Fahrrad bzw. Helm zu bauen, der einem Bescheid sagt, wenn man ohne Helm losfährt. In diesem Fall, wenn wir ohne Helm losfahren bzw. uns auf unser Fahrrad setzen, beginnt erst ein Licht zu leuchten und dann beginnt der Helm laut loszupiepen. Die Software war recht schwierig, weil wir beide haben noch nicht so viel gecodet davor und mussten deswegen die Sprache komplett neu lernen, aber nach schon 1-2 Stunden haben wir es halbwegs verstanden und konnten die Software fertigstellen.
Ja, hier ist dann auch nochmal die Software abgebildet, wo man dann auch den Loop am Ende sieht. Genau, dann haben wir auch die Daten und Technologien, die wir hierfür verwendet haben. Das ist dann einmal ein Arduino. Mit dem haben wir dann programmiert. Dann haben wir einen Taster gebraucht, ein LED-Licht zum Anzeigen, auch einen Tonerzeuger, damit man ebenfalls auch hört, dass da was falsch läuft und einen 3D-Drucker, genau, und dann kommen wir zur Hardware. Da haben wir dann teilweise die Probleme gehabt, dass wir die Anschlüsse richtig verkabeln mussten und da wir uns beide nicht so super damit auskannten, hatten wir dann eben ab und zu dabei Probleme, aber auch das haben wir hinbekommen. Dann mussten wir auch die Schalthalterung für den Sattel selber machen. Das haben wir dann durch den 3D-Drucker gemacht. Dabei haben wir dann auch ein wenig Hilfe bekommen. Und dann haben wir auch noch erstmal einen Prototypen aufgebaut auf einem Breadboard, wo wir dann auch alle Schalter verkabelt haben. Das müssten 3 gewesen sein. Ja, da zu sehen sind auch nochmal die Kabel. Ja, dann haben wir den Ausblick und die nächsten Schritte. Wir haben vor, dass durch ESP quasi eine Wireless-Funktion dafür erstellt werden soll, dass man nicht immer mit einem Kabel dann da Fahrrad fahren muss. Das kann man auch umsetzen, indem man einen Geschwindigkeitssensor da anbaut, durch einen Tacho zum Beispiel. Und dann ist das einfacher als durch den Druck, wenn man sich auf den Sattel setzt, umzusetzen.
Bevor wir jetzt zur Live-Demo kommen, möchte ich noch einmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Hier auf unserem imaginären Sattel ist ein Button zu sehen. Sobald man sich hinsetzt, wird dieser Button gedrückt. Dann weiß der Helm, jemand sitzt auf dem Fahrrad. Der Helm hat mehrere Button in sich selber. Hier ist einer zu sehen. Und wenn man den Helm aufhat, werden die Button gedrückt und so bemerkt der Helm, dass ich ihn auffahre. Jetzt die Live-Demo.
Ich muss mich da drauf setzen.
Okay, also normalerweise sollte das jetzt beginnen, loszupiepen. Tut es nicht?
Ah, jetzt tut es. Ich kann bestätigen, dass es bei der Generalprobe getan
hat. Es hat gepiept.
Und wir haben auch ein Video davon gemacht. Also
ihr seht, dass das Licht leuchtet. Der Helm wird nicht getragen. Jetzt zieht sie den Helm auf. Und die Lampe geht aus.
Ja, und das war dann unsere Präsentation zu Sicherheit beim Fahrradfahren.
Ja, das sind Hardware-Projekte sind immer toll. Immer besonders spannend. Wir freuen uns immer, wenn wir die haben. Und
ich hatte mein Mikrofon gerade ausgeschaltet. Fehler dürfen passieren. Und was wir hier auch gerade wunderbar gesehen haben, häufig sind es dann die kleinen Dinge, die eine unglaubliche Freude machen, dass die Lampe nicht mehr leuchtet, wenn man den Helm korrekt aufgesetzt hat. Wir möchten gerne auch Danke sagen bei denjenigen, die es uns möglich machen, diese Veranstaltung überhaupt durchzuführen. Uns ist sehr wichtig, dass niemand ausgeschlossen wird, weil finanzielle Mittel fehlen. Deswegen nehmen wir auch keine Eintrittsgebühren. Es wäre total einfach, sowas zu machen und einfach von jedem 500 Euro zu nehmen, aber dann hätten wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Gesellschaft. Stattdessen bekommen wir dieses Jahr Geld von der Behörde für Schule und Berufsbildung, von dem Projektfonds Medien und Bildung sowie von der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, die es uns ermöglichen, dass ihr alle hier teilnehmen könnt. Außerdem gilt ein großer Dank dem Beta-Haus, also der Ort, an dem wir hier gerade sind, der es uns ermöglicht, hier dieses tolle Wochenende zu verbringen in einem coolen Ambiente mitten in Hamburg. Außerdem gibt es da ja so dieses Szenegetränk unter Leuten, die was mit Computern machen. Mate. Und damit wir alle genügend Wachheit haben.
damit wir alle genügend Wachheit haben. Damit wir alle genügend Wachheit haben, ich hole die neue Batterien, haben wir von Flora Mate auch ganz viel Mate bekommen und freuen uns da mega drüber. Und unsere Teilnehmenden freuen sich da auch immer mega drüber, auch wenn wir da limitieren, wie viel sie trinken dürfen natürlich. Und die MentorInnen freuen sich auch immer super darüber, da limitieren wir das auch nicht. Kann bezeugen, wird sehr viel Mate getrunken. Vielen Dank dafür auch nochmal an Flora Mate. Und da wir jetzt sehr viel gedankt haben, würde ich sagen, bedanken wir uns im Voraus direkt an der nächsten Gruppe, die jetzt auf die Bühne kommen darf. Vielen, vielen Dank. Applaus.
Hallo. Hallo, wir sind Dark Team. Ich bin Ali.
Ich bin Chiara.
Ich bin Ayub.
Ich bin Maria.
Ich bin Narges.
Ja. Wir haben gestern 4 Challenges. Können wir in einem Tag ein Autospiel machen? Ein gutes Autospiel, lustiges und interessantes für 2 Spieler. Sie werden es selbst sehen. Wir haben ein Spiel gemacht, heißt Maxi Speed Spiel. Sie können 2 Personen dieses Spiel machen. Von 0 bis 100 dieses Spiel wir selber gemalt. Und wer geht zuerst zweimal diese Runde gewinnt und ist der Gewinner. Und wir haben einen Preis, diese Banana für Preis, wir haben vergeben. Und sehr Programm von einem Auto und
From now on you can, no one will get bored because you can play this game in a multiplayer mode and I dedicate this part to all of you.
Ja, dieses Spiel für 2 Personen, wenn wir Start machen, wir können 2 Personen kommen, ja? Wir können 2 Personen dieses Spiel machen. Wenn sie gehen in rote Farbe, dann. Warum? Das geht nicht. Aber geht nicht da? Ja, ich spiele. Ja. Ja. Ja, jetzt. Nein, geht nicht. Okay. Ja, aber warum wir haben kein. Ja, diese wir starten los jetzt. Ja, bis 5 geht und dann sie können spielen mit 2 Personen. Das geht's. Wenn sie gehen in roter Farbe, dein Auto ist sehr sehr langsam. Und sie können nicht cheaten.
Scratch. Wenn sie ausspielen, nicht mögen.
Gefällt Ihnen dieses Spiel vielleicht besser? Es ist eines Spieler-Game.
Hier ist die Aufgabe, der diese Fledermaus so lange wie möglich überlebt.
Ja, das Spiel heißt Try Not to Die. Und ja, Enemy in diesem Spiel und gehen ins zweite Spiel. Das können wir. Ja, das ist auch das zweite Spiel. Sie haben 3 Liebe und ja, jetzt los. Sie haben drei Liebe und dieser Dinosaur ist alles Enemy. Sie können es spielen, eins Personen. Ja. Und das ist, wir haben einen Score auch. Wir haben. Ja, jetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank. Ich bin total begeistert von den Spielen. Ich würde sagen, mein Highlight ist ja die Fledermaus, wenn sie keine Leben mehr hat. Ich finde die so schön. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, so lange wie möglich durchzuhalten, aber ich würde mich auch freuen, wenn ich verliere. Das finde ich, also finde die Spiele total gelungen. Was auch super toll ist, sind unsere MentorInnen. Segway. Vielen, vielen Dank. Riesigen Applaus für unsere MentorInnen. Ihr seht die hier auch sitzen. Die sind in, also beim Stream jetzt nicht, tut mir leid, aber wir sehen die hier sitzen in Blau. Wir sehen, dass wir ziemlich viele MentorInnen haben, weil uns wichtig ist, ein gutes Betreuungsverhältnis zu haben. Und sie sind alle toll, alle super Menschen, machen das auch ehrenamtlich, sonst könnte man das auch gar nicht stemmen. Und ja, also gerne auch nochmal, während dann das neue Team auf die Bühne kommt, nochmal für die MentorInnen.
Unser Projekt, ein Bubble Viewer, ist von Alex, Ezri, Luke, Yannick und Yannick. Im Internet gibt es sehr viele Bubbles. Sie entstehen, wenn sich Leute miteinander vernetzen. Die meisten Bubbles sind sehr komplex. Deswegen haben wir ein Programm entwickelt, mit dem man diese darstellen kann. Wir haben als Beispiel das soziale Netzwerk Mastodon genutzt.
Zur technischen Umsetzung haben wir zuerst eine GET-Anfrage an die API von Mastodon geschickt. Dann haben wir die massiven Datengrößen erstmal gefiltert. Und dann haben wir die letzten 20 Posts genommen und ausgelesen und dann einen Graphen mit JavaScript gemacht.
Genau, das ist so ein bisschen unser Ablaufplan vom Backend, also wie wir jetzt an die Daten, die wir für die Visualisierung brauchen, rankommen. Es geht eigentlich los mit einem Username, das heißt die URL zu der Mastodon-Instanz, also zu dem Server, auf dem die soziale Plattform quasi läuft und eben der jeweilige Account auf dieser Plattform. Daraus kriegen wir dann eine User-ID, mit der wir dann weitere Anfragen an die API von Mastodon, also quasi eine Schnittstelle auf dem Server, über die wir die Daten, die wir eben für die Visualisierung brauchen, also die Interaktion zwischen verschiedenen Accounts in einem maschinenlesbaren Format bekommen. Also hier ist es jetzt JSON und damit können wir dann eben weiterarbeiten. Für die Ausführung der Abfragen und auch die Analyse bzw. Verarbeitung der Daten, also die Aufbereitung für die Visualisierung, haben wir in Python gemacht. Außerdem haben wir eine Tiefe festgelegt, also eine Depth, weil wenn wir jetzt von einem Account ausgehen und uns die Interaktion mit anderen Accounts raussuchen, haben wir ja in der ersten Ebene quasi einen Account, dann darunter x mehr, also sagen wir als Beispiel 20 und in der nächsten Ebene wären es für diese 20 wieder pro Account noch mehr. Das heißt, irgendwann haben wir sehr, sehr viele Abfragen und das finden einige Server gar nicht so gut und das muss auch irgendjemand noch speichern, weswegen wir das dann eben erstmal begrenzt haben. Und die Interaktionen, die wir dabei eben abrufen können, sind zum einen Favorites, also vergleichbar mit Likes. Boosts, das wäre vergleichbar auf Twitter zum Beispiel mit Retweets. Und eben Replies bzw. Mentions generell, also Erwähnung von anderen Accounts oder Antworten auf Posts von anderen Accounts. Und kann man darüber eben immer mehr Accounts und deren Interaktionen bestimmen und darstellen.
Genau, dann haben wir hier einmal eine Live-Demo unseres Endprodukts, also einer Webseite. Hier oben in dem Feld kann man dann einen Mastodon-User eingeben mit seiner Instanz und sich dann für ihn den Netzwerkgrafen ausgeben lassen. Das haben wir jetzt hier unten mal mit einem Beispielnutzer gemacht. Dann sieht man jetzt hier relativ viele einzelne Punkte. Die einzelnen Punkte sind einzelne Mastodon-User, die dann irgendwie mit dem User interagiert haben oder mit anderen Usern, mit denen der Anfangs-User interagiert hat. Die Punkte sind größer, je nachdem, wie viele Follower die User haben. Was man hier unten zum Beispiel sieht, der ist relativ groß. Den können wir dann auch mal anklicken. Dann sehen wir da unten, dass er 118.923 Follower hat, insgesamt aber nur 2 Interaktionen mit anderen Leuten gemacht hat. Und man kann auch auf sein Mastodon-Profil weitergeleitet werden. Genau, dann sieht man jetzt hier diese Pfeile zwischen den Usern. Die zeigen immer in die Richtung, in die die Interaktionen gegangen sind. Und desto dicker die Striche sind, desto mehr Interaktionen haben da stattgefunden. Das kann man zum Beispiel auch hier sehen, wenn man diesen Pfeil anklickt, sehen wir, dass da 129 Interaktionen zwischen den beiden Nutzern stattgefunden haben.
Wie es überall ist, es wird immer wieder Probleme geben und wir haben jetzt auch noch einige Sachen, die wir noch fixen müssen und einige Probleme. Allerdings wollen wir uns jetzt auf die guten Sachen fokussieren, die hier passiert sind. Unseren Mentorinnen, die haben uns sehr geholfen, dass wir im zeitlichen Rahmen bleiben und nicht im Chaos verlaufen. Wir haben alle ein relativ unterschiedliches Skillset mitgebracht. Manche Leute haben noch gar nicht mit Programmierung gemacht, manche ein bisschen. Und wir finden in der Gruppe selbst, dass wir immer wieder nachgefragt haben oder gefragt wurden, hey, könnt ihr uns das zeigen? Oder hey, verstehst du das? Und haben uns damit dann gegenseitig geholfen und neue Sachen beigebracht. Wir haben immer wieder viel gelacht, wie man vielleicht dann auch an den Funktionsnamen erkennen kann. Die sind gar nicht deskriptiv und bestimmt nicht lang. Das Projekt ist gar nicht so simpel, wie ihr vielleicht gesehen habt. Das sind von der Tiefe her, nachdem wir müssen erstmal die Daten kriegen und dann irgendwie verarbeiten und dann auch noch visualisieren und das sollte auch noch irgendwie relativ schön aussehen und nicht so ein großes Kuddelmuddel sein. Da finden wir, haben wir das gut gemacht, dass wir die Aufgaben versucht haben aufzuteilen, je nachdem, wie die Leute gerade drauf waren und welches Skill-Level sie hatten. Wir haben für Jugendtech Beta-Tester gemacht bei dem GitLab, das jetzt eingerichtet wurde. Und was auch gut gelungen ist, wir haben einfach viele neue, tolle, nette Leute kennengelernt.
Vielen Dank. Und besonders interessant wird es dann, wenn bei der Suche nach, wir bräuchten da mal die Daten, wie kommen wir in den Server ran, auf einmal der Server-Admin aufsteht und sagt, ja, also was braucht ihr? Ich kann euch das exportieren. Nachdem wir jetzt schon kennengelernt haben, die Menschen, die dafür sorgen, dass die ganzen Teilnehmenden hier fachlich unterstützt werden, genug zu trinken haben, beziehungsweise genug trinken, bleibt noch eine Frage übrig. Wer sorgt eigentlich dafür, dass dieses Event stattfindet? Wer organisiert Jugendhackt in Hamburg? Das ist ein Team aus 7 Leuten, die das komplett ehrenamtlich machen. Das sind Anne, das ist Birte, Hanno, Malte, Rieke, Torben und Sandra. Wir sind ein gutes Dreivierteljahr dabei jetzt gewesen, von den ersten Planungen über das Fundraising bis hin zum Freischalten der Anmeldung, die vielen Anmeldungen, die wir bekommen haben, durchgehen. Und am Ende stehen wir hier und blicken auf ein tolles Event mit ganz vielen tollen Menschen. Die nächste Gruppe bitte.
Wir sind die Gruppe Generierte Bilder. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man mit künstlicher Intelligenz quasi automatisch Bilder zu bestimmten Kategorien generieren kann.
Als Technologie haben wir dafür Autoencoder verwendet. Das heißt, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben einen Datensatz an Bildern, in dem Fall Schwarz-Weiß-Bilder, die jetzt hier bunt dargestellt sind, aber es sind Schwarz-Weiß-Bilder von verschiedenen Klamottenstücken. Und diese werden dann in diesen Autoencoder hineingegeben. Das ist eine Art von neuronalen Netz in dem Fall, in dem die Layer, also die einzelnen Schichten, aus denen es zusammengesetzt wird, am Anfang noch recht groß sind und dann immer kleiner werden, was heißt, dass die Eingangsbilder nur auf ihre wichtigen, relevanten Informationen reduziert werden müssen, bis man schließlich bei einem Minimum ankommt. Das sind in dem Fall hier jetzt nur 5 Zahlenwerte, die dann komplett das Eingangsbild darstellen müssen. Und darauf folgt dann wieder eine Decoder-Stufe. Diese probiert dann aus diesen 5 Zahlenwerten das Bild zu rekonstruieren, was original reduziert wurde. Die ist genau andersrum aufgebaut wie die Encoder-Stufe. Und das Interessante daran ist, dass man dann am Ende neue Bilder generieren kann, indem man verschiedene Zahlenwerte dem Decoder gibt. Ja, hier sieht man die Definition vom Encoder. Hier sind die einzelnen immer kleiner werdenden Layer definiert. Das gleiche rückwärts für den Decoder. Und ja, wenn man jetzt einfach irgendwelche Bilder reingibt, links sieht man jeweils das reingegebene Bild, rechts das, was das Programm ausgab, kommt erstmal nur Rauschen quasi raus, nur Müll, weil das Ganze noch nicht trainiert wurde. Man muss die Neuronalen jetzt dazu trainieren, dass, wenn man ein bestimmtes Bild eingibt, das Ganze reduziert wird und auf die reduzierten Features, dass mit denen dann auch wieder das Bild rekonstruiert wird. Das können wir uns jetzt hier einmal live anschauen, wenn das funktioniert. Das funktioniert wahrscheinlich gleich. Ja, so lange warten wir hoffentlich nicht. Aber grundsätzlich, was wir erwarten, ist halt, dass wir am Anfang recht ähnlich wie vorhin halt einfach so nur Neues rauskriegen. Aber dann mit jeder Generation, also mit jeder Iteration des Trainings, wir den Originalbildern näher kommen. Also jetzt ganz am Anfang kann man nicht wirklich was erkennen. Jetzt schon in der zweiten Iteration kann man hier zum Beispiel grob erkennen, dass Schuhe halbwegs rübergebracht werden. Und das verbessert sich halt immer weiter. Das heißt, was wir dann machen können ist, wenn wir jetzt so ein trainiertes Netz haben, wir können zum Beispiel irgendein Bild nehmen und dann dieses Bild in dem Fall 5 magischen Zahlenwerte umwandeln und diese dann wieder zurück umwandeln in ein Bild und uns angucken, was das hätte mal sein sollen. Ja, das war wohl ein Pulli-ähnliches Ding. Was man jetzt Interessantes machen kann, ist halt diese Werte selber bearbeiten und somit quasi neue Bilder oder Kleidungsstücke generieren. Dafür haben wir auch ein Programm geschrieben, in dem wir quasi mehrere Schieberegler haben, mit denen wir die einzelnen, also diese 5 Werte verändern können und dann live das generierte Kleidungsstück haben. Wenn alle Werte erstmal 0 sind, haben wir vielleicht einen Teppich oder so. Und die Slider haben halt verschiedene Funktionen. Also wenn dieser Slider einen negativen Wert hat, ähnelt es eher einem Schuh. Ein positiver Wert wohl eher eine Pulli bis sowas. Und ja, die verschiedenen Slider lassen sich so zu vielen interessanten Dingen kombinieren. Nicht alle Kombinationen sehen am Ende ähnlich aus wie Kleidungsstücke. Aber das hier sind zum Beispiel vielleicht eher höhere Schuhe. Das ist eher was Längeres. Es lassen sich auch Jeans realisieren, aber ich weiß gerade nicht mehr wie. Ah, Handtaschen oder Taschen kriegen wir auch hin. Und ja, ich übergebe.
Ja, also unser Ziel war eigentlich nicht, Kleidungsstücke zu generieren, sondern es war so die erste einfache Lösung, die wir hatten, oder das erste, was wir logisch trainieren konnten, was halt wenig Pixel sind und nur schwarz-weiß. Wenn du mir zeigst, wie ich das ändere, dann können wir uns noch was viel Cooleres angucken. Und zwar haben wir uns noch andere Bilder ausgesucht, mit denen wir das trainiert haben, und zwar Bilder von Bäumen. Und dann können wir uns hier verschiedene Bäume angucken. Also das ist jetzt ein stinknormaler Baum. Wenn ich den jetzt verändere, dann wachsen dem jetzt irgendwelche Beeren. Oder auch ein anderer Stamm. Und so verändert sich der Baum halt je nachdem, was man hier eingibt. Es sind jetzt in diesem Fall 10 Features, auf das das ganze Bild reduziert wird. Und wenn wir den Autoencoder trainieren, wissen wir selber nicht, was diese 10 Werte machen werden. Also wir sagen nicht vorher, dieser Slider soll Beeren machen, dieser Slider soll die Farbe verändern. Jetzt, ich glaube, der hier, genau. So, das wird automatisch generiert. Das lernt es automatisch. Es passt es einfach so an, dass es wieder die Bilder, die automatisch, die am Anfang reingegeben wurden, wieder rekonstruieren kann. Und wir können jetzt einfach nur versuchen zu rätseln, was es quasi bedeutet, wenn wir diese Werte verändern und uns irgendwelche Fantasiebäume erschaffen, die das neurale Netzwerk nie gesehen hat. Und das ist das einzig Interessante daran eigentlich.
Ja, grundsätzlich, warum wir das Thema interessant fanden, war halt, wir hatten uns gefragt, was lässt sich eigentlich jetzt mit künstlicher Intelligenz und Ähnlichem schaffen? Und wie leicht ist es eigentlich jetzt, unechte Daten, die schon noch jetzt irgendwo, in dem Fall jetzt nicht so echt aussehen, aber jetzt, wenn dann das ähnliche Technologie zum Beispiel auf Gesichter anwendet, wie leicht es dann ist, quasi gefälschte Gesichter oder in dem Fall Bäume zu kreieren?
Ja, danke.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, alle hier im Raum sind auch der Meinung, dass es so cool ist, einfach live zu sehen und halt es nicht einfach so, ja, zu erklären, so funktioniert das und sowas weiß ich, sondern hey, ich habe hier diesen Regler, ich bewege diesen Regler und plötzlich sind da Blumen. Ich habe den nicht dafür programmiert, das zu tun, sondern ja, das macht das halt, weil die AI gesagt hat, das ist eine relevante Dimension. Super beeindruckend. Nochmal vielen, vielen Dank. Nochmal einen Applaus für euch. Wir haben ja heute schon mal über unseren Sponsoren gesprochen. Jetzt dachtet ihr vielleicht, ja, wir kriegen einfach jedes Jahr Geld von denen und dann organisieren wir das hier und dann passt das. Das ist leider nicht so. Wir müssen jedes Jahr, also das waren jetzt zum Beispiel öffentliche Quellen, bei denen ist es so, du musst dich jedes Mal neu bewerben und ob du das bekommst oder nicht, es dauert relativ lange, ehe du das weißt. Es ist total unzuverlässig. Wir haben viele Projekte, die dich unterstützen wollen. Man kann sich da nicht drauf verlassen. Es sind immer wieder, letztes Mal hatten wir auch andere Quellen, das Jahr davor auch wieder andere Sponsoren. Also es ist immer wieder schwierig. Es ist jedes Jahr auch wirklich ein Krampf. Es tut mir leid, es ist super anstrengend. Und jetzt sage ich, okay, gut, aber wenn veröffentlichte Quellen so schwierig sind, dann sind es vielleicht Firmenquellen. Ihr seht hier keine große Firmenwerbung. Ihr habt auch schon sehr viele Gruppen gesehen, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir eine Firma anrufen, ja, hier gibt ihr uns Geld, ja, dürfen wir dann hier jemanden hinstellen, der dann Werbung für uns macht, damit die ein Praktikum bei uns machen. Total interessant für Firmen, können wir aber nicht machen, weil das ein Safe Space ist. Das heißt, wir können der Firma nicht anbieten, hier groß Werbung zu machen, um dafür das Event zu sponsern. Das heißt, wir haben jedes Jahr wieder das Problem, das zu finanzieren. Falls ihr sagt, hey, und wir haben ja auch schon gesagt, uns ist total wichtig, dass jeder kommen kann, unabhängig vom Geld. Das heißt, falls ihr jetzt denkt, das ist ja total schade, kann ich da nicht unterstützen, könnt ihr machen. Auch gerne sofort, es findet ja nächstes Jahr wieder statt, hoffentlich, wenn wir die Finanzierung bekommen. Also, wenn ihr es in euch findet und wenn ihr die Mittel dazu habt, geht gern auf die Jugendhack.org Spendenseite. Falls ihr auch Firmensponsoring macht, ohne dass ihr ganz viel Werbung wollt, auch super. Aber wie gesagt, das sind die Erfahrungen, die wir da bisher gemacht haben. Wenn das möglich wäre, auch toll. Wir bedanken uns auch gerne mehrfach bei der Präsentation. Und ja, also das wäre super hilfreich. Danke da nochmal an der, falls das jemand machen würde. Vielen, vielen Dank. Applaus. Und dann damit die nächste Gruppe. Vielen Dank.
Hi, ich bin Milena und wir haben uns dieses Wochenende mit dem Projekt Fashion Matcher beschäftigt.
Hi, ich bin Sophia.
Ich bin Janne.
Ich bin Momme.
Ich bin Simon.
Ich bin Tamino.
Und ich bin Valentina.
Und ich bin Sebastian.
Unsere Startidee war es, eine App hier zu programmieren, mit der es sich ermöglicht, möglichst schnell und einfach die optimale Kleidungswahl, sage ich jetzt mal, zu treffen, beziehungsweise die Farbwahl für die Kleidung. Dies haben wir mithilfe des Farbkreises von Itten und dem Kontrast zwischen Haut- und Haarton ermöglicht.
Hier sieht man den ersten Entwurf, den ich gestern gemacht habe. Der war für die App gedacht und da habe ich dann die verschiedenen Bildschirme der App aufgezeichnet. Und so ähnlich haben wir das am Ende dann noch umgesetzt.
Die Daten und Technologien, die wir genutzt haben, waren HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL und Flask. Und natürlich gibt es kein Projekt ohne irgendwelchen Probleme. Und die bestanden bei uns einmal aus nicht genug Absprache, sodass manche Sachen entweder doppelt oder gar nicht gemacht wurden. Und das hat das halt alles ein bisschen hinausgezögert. Und wir haben uns ein bisschen überschätzt. Also wir dachten, wir würden ein bisschen mehr schaffen oder haben uns ein bisschen zu viel eben einfach vorgenommen. Und genau.
Also wir haben uns in drei Gruppen verteilt. Die erste Gruppe arbeitete am Frontend. Die zweite an Datenbank und Server und die dritte an Farb und Logik.
Und hier sieht man einen Screenshot vom Prototyp der Website.
Hier sieht man einen Screenshot vom Code des Python-Algorithmus, der basierend auf dem Kontrasttyp des Nutzers dann die analogen Triaden oder komplementären Farbkombinationen zur Farbe, die der Nutzer eingibt, anzeigt.
Hier sieht man auch die nette Datenbank, Teil des Backends. Die ist dafür da, um die Userdaten und die Userpräferenzen zu speichern.
Ja, jetzt haben wir hier einen Screenshot eines Teils des Endproduktes. Da oben steht die Farbe, die kann man dann aussuchen und dann wirft dir das Programm eine Farbe, mit der du diese Farbe kombinieren könntest, aus. Diese Farbe wird dann anhand auch wieder des Kontrasts zwischen Haut und Haar bestimmt. Also, ja. Ja, gut. Klappt das? Ja, also wir haben hier auch noch eine Live-Demo. Da oben tippt man erstmal seinen Namen ein. Darunter eine E-Mail-Adresse und dann ein Passwort, also diese normale Anmeldung. Danach wird man auf auf eine Seite weitergeleitet, mit der man erstmal seinen Kontrast auswählen kann. Da oben ist auch eine Erklärung, wie man seinen Kontrast bestimmen kann. Ja, dann haben wir jetzt erstmal zum Beispiel den hohen Kontrast ausgewählt. Dann wird man an eine weitere Seite weitergeleitet und dort kann man halt bestimmen, welche Kleidung man anziehen möchte, sozusagen. Also, ja. Dann kommt man auf diese Seite, wie gerade eben schon gesehen, wählt man dann irgendeine Farbe aus und dann kommen die analogen Farben raus. Und ja, und bestimmen dann deine optimale Farbwahl.
Der Ausblick für dieses Projekt ist noch, dass wir ein Männchen haben, was die Klamotten des Nutzers tragen kann, dass die vorher fotografiert werden, woraus dann über KI die Farben automatisch erkannt werden. Und
Noch ein großes Danke an unsere MentorInnen, Yuki, Mei und Loik. Ihr habt uns sehr viel geholfen. Danke an JugendHackt und tschüss! Danke fürs Zuhören!
Vielleicht zum Schluss, bevor wir gleich vorbei fertig sind, noch ein paar Fakten zu JugendHackt. Wir waren jetzt an diesem Wochenende 37 Teilnehmende, über 20 MentorInnen, 9 Menschen, die das organisiert haben. Wir hatten 10 Kisten Mate, wir hatten ungefähr 200 Covid-Tests, wir hatten eine unendliche Menge Sticker, die im gesamten Raum auf Masken, auf Laptops, auf Papier verteilt wurden. Wir hatten wahrscheinlich auch alle zu wenig Schlaf. Wir hatten 53 bunte Scheinwerfer, die diesen Raum zu einem bunten, farbigen Ort gemacht hatten. Wir hatten 73 handausgeschnittene Deko-Elemente. Wir hatten nur 2 Kernel Panics. Wir hatten ein gemattetes Notebook. Wir hatten 15 Projektideen und am Ende 9 Projekte, die hier präsentiert wurden. Und damit bitte ich das letzte Projekt auf die Bühne.
Hallo, wir sind Nita, Sascha, Linda und Ronja und würden euch heute gerne unser Projekt Flowerfly vorstellen. Unsere Idee war es, eine Drohne zu entwerfen, die Blumen pflanzt. Das hilft unter anderem der Umwelt, also Bienen und Insekten und generell auch uns, weil wir brauchen ja Bienen, um Pflanzen zu bestäuben. Die Drohne würde dann zu einem bestimmten Punkt fliegen, wo sie dann Blumen sieht. Wir haben dafür eine Webseite entwickelt, wo ein Nutzer auf einer Karte eintragen kann, wo zum Beispiel eine leere Wiese ist, wo perfekt Blumen gepflanzt werden könnten. Die Blume würde dann mit Blumensamen dahin fliegen und mit einer Aussehmaschine dort Blumen säen. Später wollen wir das Projekt noch weiterentwickeln, dass die Drohne zum Beispiel Müll aufsammeln kann.
Unsere Umsetzung. Zuerst mussten wir ein bisschen recherchieren, welche Drohne überhaupt geeignet wäre. Das ist wichtig, weil wir müssen wissen, wie viel Gewicht sie tragen kann, was die Reichweite wäre und auch was die Akkulaufzeit ist. Wir haben auch noch an einem Blumensamenverteiler gearbeitet, den wir zuerst auf dem Computer entworfen haben und anschließend mit dem 3D-Drucker gedruckt haben. Ich habe noch an einer Simulation gearbeitet, wo wir den Drohnenflug simulieren können. Dafür haben wir den Screenshot von einer Karte auf einem Tab hochgeladen und man konnte da dann einen Punkt eintragen, wo sich dann die imaginäre Drohne hinbewegen kann. Wir wollten noch, dass sich der Punkt dann zum ausgewählten Ort genau in der Geschwindigkeit bewegt von der Drohne, die wir ausgesucht hatten. Ich habe auch noch an einer Webseite gearbeitet, die gibt es aber noch nicht echt, das ist eher eine Art Entwurf, wo wir dann später zum Beispiel die Karte rein importieren könnten und die dann auch für alle Leute zugänglich ist und dann könnte jeder dort einen Punkt eintragen, wo er gerne Blumen hätte. Hier können wir einmal den Entwurf von der Webseite sehen. Das ist einmal der Code und hier unten ist die Karte und das ist unsere kleine Drohne. Also der Punkt, der sich dann zum ausgewählten Ort hin bewegt.
Ja, unsere weiteren Überlegungen waren, dass sie sich auch automatisch steuern lässt. Außerdem, dass wir vielleicht noch eine stärkere Drohne haben könnten, die zum Beispiel wasserfest oder auch einen Greifarm hat,
damit sie dann auch später Müll aufsammeln können. Dann war unsere Überlegung, noch mehr Stationen aufzubauen.
Ich erzähle euch jetzt, was wir an diesem Wochenende gelernt haben. Wir haben gelernt, eine Website zu programmieren und zu designen. Und wie ein Schaltkreis funktioniert, den wir dann auch gebastelt haben, damit der Motor funktioniert. Wir haben gelernt, mit einem 3D-Drucker umzugehen. Den haben wir für den Trichter verwendet. Und wir haben gelernt, in einem Team zu arbeiten.
Hier ist noch kurz eine Liste, wer sich um was gekümmert hat. Wir sind mit dem Projekt natürlich nicht ganz fertig geworden, aber wir haben schon mal Entwürfe und generell recherchiert. Und da ist noch eine Liste, wer sich um was gekümmert hat. Und jetzt würden wir live unseren Blumensamenverteiler demonstrieren.
Dafür haben wir Das ist ein 3D-gedruckter Prototyp und da drin haben wir Konfetti platziert, was die Blumensamen darstellen soll.
Bedanken wir uns noch bei unseren Mentorinnen und bei den Organisatorinnen von JugendHackt für diese tolle Zeit und für eure Hilfsbereitschaft. Und wir bedanken uns auch noch bei euch für eure tolle Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank an euch. Das war tatsächlich die letzte Gruppe. Ich glaube, es war auch ein sehr gebührender Abschluss. Als Rheinländerin geht mir bei Konfetti auch immer das Herz auf. Dem Alpaka auch. Das ist auch eigentlich alles, was wir noch sagen können. Und natürlich bis nächstes Jahr. Es war ein tolles Wochenende für uns. Es ist immer sehr herzerwärmend und weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Von daher vielen, vielen Dank.